Müssen wir natürlich auch wissen, wie gut besucht ist das Volksfest. Der ein oder andere Fahrgast hat vielleicht sogar einen kürzeren Weg zum Ersatzverkehr, als er es früher zur Bahn hatte. Wir sind ein Schlüsselbund.
Die Generalsanierung ist etwas Großes. Sie verändert, wie wir Baustellen denken und Infrastruktur modernisieren. Weg von vielen kleinen Baustellen über mehrere Jahre hin zu einer großen, klar gebündelten Maßnahme. Das Konzept der Generalsanierung sieht vor, komplette Strecken zu sperren und über mehrere Monate umfassend zu erneuern. In unserem Generalsanierungs-Special nehmen wir euch mit hinter die Kulissen und begleiten Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die dieses Mammutprojekt in Bayern auf die Beine stellen. Heute ist Christine Pfisterer bei uns in Augsburg zu Gast. Als Koordinatorin Generalsanierung Süd ist sie die Schnittstelle zwischen dem Betrieb, den Eisenbahnverkehrsunternehmen und allen Generalsanierungsprojekten in Bayern. Hallo Christine.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch. Christine, wie ging es dir denn beim Spatenstich, als am 6. Februar 26 die erste Generalsanierung in Bayern zwischen Nürnberg und Regensburg gestartet ist?
Ja, da war natürlich Vorfreude pur. Arbeit, die wir 1,5, 2 Jahre begleitet haben und wo wir auf den Tag hingefiebert haben, ist jetzt letztendlich losgegangen und man wollte natürlich sehen, klappen die Konzepte wie auch vorgesehen. Genau, also Vorfreude hat da tatsächlich dann überwogen.
Wenn ich dich jetzt nach deinem Korridor frage, wirst du wahrscheinlich schmunzeln, denn du kümmerst dich mit deinem Team um alle Generalsanierungen in Bayern und das sind in Summe 7 Strecken. Wie fühlt sich das an?
Ja, es ist ein bisschen ein Hamsterrad von einer Generalsanierung in die nächste. Wir begleiten natürlich zum einen den Bau von Nürnberg-Regensburg, der jetzt läuft. Aber sehen natürlich auch, dass das Startdatum Obertraubling-Passau näher rückt, sind aber auch da sehr, sehr gut vorbereitet und denken dann aber auch schon wirklich in die größeren weiteren Jahre 2028, 2029 werden immer präsenter auch in unserer Arbeit.
Hast du eine Lieblingsstrecke von den 7 jetzt schon?
Nee, das kann man tatsächlich so nicht sagen. Jede Generalsanierung hat ihre Besonderheiten. Der erste Korridor ist, glaube ich, schon allein, weil es der erste ist, was Besonderes. Der zweite hat verkehrliche Herausforderungen. Da haben wir die Eingleisigkeit dazwischen zugunsten des Güterverkehrs. Und so hat jeder Korridor so eine kleine Spezialität.
Du und dein Team, ihr seid eine ganz besondere Schnittstelle zwischen den verschiedenen Projektteams der Generalsanierungen, den Eisenbahnverkehrsunternehmen und auch dem Betrieb. Kannst du uns deine Rolle noch mal ein bisschen genauer erläutern?
Wir fangen letztendlich gut 3, 4 Jahre vor der Generalsanierung an, uns Verkehrskonzepte auf Basis des gesperrten Abschnitts zu überlegen, beziehungsweise viel ist ja durch das Streckennetz auch vorgegeben. Und fangen mit den Koordinierungsrunden mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen an. Dazu zählt, wo können wir den Güterverkehr umleiten, wo können wir den Fernverkehr umleiten, kann auf bestimmten Strecken vielleicht auch sogar Nahverkehr umgeleitet werden und wenn nicht, wo müssen wir dann in den nächsten Schritten einen Schienenersatzverkehr aufbauen. Und noch dazu haben wir bei jedem Korridor Gleisanschließerfirmen, das heißt Firmen, die in diesem Bauabschnitt der Generalsanierung sitzen und natürlich auch weiterhin bedient werden möchten und müssen, um auch natürlich wirtschaftlich bestehen zu können. Und dort erarbeiten wir die Konzepte für die Bedienfahrten, die in der Regel nächtlich dann stattfinden.
Das sind Firmen, die quasi ihre Güter übers Gleis transportieren.
Ganz genau.
Gibt es deine Rolle auch genauso in anderen Bundesländern?
Wir sind bei der InfraGo in Regionen aufgestellt. Wir haben 7 Regionen. Das entspricht in Bayern dem Bundesland, in anderen Regionen nicht. Das heißt, ja, mich gibt's noch weitere 6 Mal. Insgesamt gibt's uns 7 Mal.
Tauscht ihr euch auch über Bundesländergrenzen hinweg regelmäßig aus?
Ja, absolut. Da merken wir natürlich auch, dass jede Region auch Besonderheiten hat. In Bayern zum Beispiel haben wir durch das ganze Alpenvorland natürlich sehr weitläufige Umleitwege, insbesondere für den Güter- und Fernverkehr. Das haben andere Bundesländer zum Beispiel weniger, andere Regionen auch weniger. Aber so die Bedienung von Anschließern, der Aufbau von Ersatzverkehrskonzepten, da können wir wahnsinnig viel voneinander lernen. Und auch trotzdem bei den Umleitwegen können wir viel voneinander lernen. Es ist am Ende eine Frage der Besonderheiten. Aber auch das haben andere Regionen. Wir haben zum Beispiel einen Korridor, der besonders viele Gleisanschließerfirmen hat, die Chemie und Gefahrengut transportieren, was da auch natürlich in den Regularien Herausforderungen mit sich bringt.
Wir hatten uns die 7 Strecken nochmal angeguckt, die in Bayern general saniert werden sollen. Jetzt geht zum Beispiel unsere Strecke von Augsburg bis nach Ulm, heißt nach Baden-Württemberg, oder bis nach Salzburg geht eine Strecke. Hat das auch so seine Tücken, dass ihr quasi über Bayern hinausdenken müsst?
Das müssen wir tatsächlich generell, ja. Bei Augsburg-Ulm ist es dann natürlich die überregionale Abstimmung. Bei dem Korridor Rosenheim-Salzburg ist der offizielle Name. Er endet aber tatsächlich in Freilassing. Von daher, aber das, ich glaube, es kennt keiner außerhalb von Bayern im Zweifel. Deswegen heißt er auch Salzburg. Da ist es dann tatsächlich so, dass wir uns natürlich, und das machen wir aber auch bei Nürnberg-Regensburg, mit Österreich und sogar den Italienern austauschen für die Umleitkonzepte. Da sind wir in Bayern aber tatsächlich relativ schnell in diesem internationalen Kontext.
Alle Fahrgäste wird vermutlich am allermeisten das Thema Schienenersatzverkehr interessieren. Wie geht man da vor, wenn man organisieren muss, dass die Menschen trotzdem möglichst problemlos von A nach B kommen, obwohl keine Züge mehr fahren?
Genau, in Bayern ist ja so, dass wir einen Aufgabenträger haben, der den Nahverkehr regelt. Das ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Und wir sitzen gute 1,5 Jahre vor Baustart. Dann fangen die vertiefenden Gespräche an für den Ersatzverkehr. Da sitzen wir mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, wir nennen sie auch kurz meistens BEG, und den Nahverkehrsunternehmen, die eben eine Betroffenheit haben, zusammen und überlegen, welche Bahnstrecke wie substituiert werden soll. Wir sagen meistens, ist es tatsächlich so, und das sehen wir jetzt ganz plakativ bei Nürnberg-Regensburg, dass es einen schnellen Ersatzverkehr gibt, der über die Autobahn fährt, so einen Mittelstellen, der meistens einen Umstieg in der Mitte hat, und dann einen, der wirklich alle Orte, alle normalen Halte, analog einer S-Bahn zum Beispiel, abfährt. Und dann schauen wir, wo braucht es einen Dreh- und Angelpunkt, wo müssen den Fahrgästen Umsteigemöglichkeiten aufgebaut werden, was sind gute Anschlussverbindungen. All damit geht es dann gut 1,5 Jahre vor Baustart los.
Durch die vielen Schnittstellen klingt es auch sehr komplex. Wie groß ist da dein Team?
Im Team sind wir 8 Leute. Wir haben aber natürlich wahnsinnig viel indirekte Schnittstellen. Das sind die Netze, die ausreichend Fahrdienstleiter benötigen, die Anschließerkonzepte, also die Bedienung der Gleisanschließerfirmen im Baufeld kennen müssen, die auch das natürlich operativ eng begleiten dann letztendlich und sich vorbereiten müssen. Aber es sind natürlich auch die Kollegen, die Umleitverkehr, also Güterverkehr auf einer Umleitstrecke aufnehmen, die da auch ihr Streckennetz natürlich und auch Personal ausreichend vorbereiten müssen, auf das, was sie dazukommt. Also in der Schnittstelle sprechen wir da eher von 30, 40 Leuten, ja.
Muss man die Aufgabe dann auch beim Nah- und Fernverkehr unterschiedlich angehen?
Ja, absolut. Es ist ja so, dass wir den Fernverkehr meistens noch ein Stück weiträumiger umleiten können, was im Nahverkehr letztendlich dazu führt, dass so eine weiträumige Umleitung bringt dem Fahrgast dann nichts. Da sprechen wir ja dann wirklich eher von dem Ersatzverkehr. Und dadurch kommt man da relativ schnell in unterschiedliche Verkehrskonzepte und auch unterschiedliche Gespräche, ja.
Ihr organisiert ja auch die Umleiterverkehre für die Güterzüge, die trotz der Generalsanierung Güter durch die Region transportieren müssen. Wie geht man hier vor? Ist es nochmal anders vielleicht als beim Nah- und beim Fernverkehr?
Ja, absolut. Da ist es natürlich deutlich marktschwankender auch, was man umleiten muss. Wir schauen uns da die Ist-Zahlen an. Also was fährt in einem normalen Zustand ohne eine Baumaßnahme über einen langen Zeitraum? Wir vergleichen da wirklich mehrere Jahre, betrachten Marktwachstum, Prognosen natürlich auch ein Stück weit, wir kennen es ja auch nicht genau, das Marktwachstum, um dann auch ausreichend Umleitkapazität vorhanden zu haben. Und wie gesagt, beim Güterverkehr kommen wir relativ schnell dann in internationale Abstimmungen. Es ist wirklich so, dass wir jetzt auch in 26 schon Umleitstrecken in Italien beginnen, die wo heute der Zug über Passau, Obertraubling bzw. Regensburg nach Nürnberg fährt, gerade insbesondere im zweiten Halbjahr über Salzburg dann die deutsche Grenze quasi passiert. Das heißt, in Österreich schon anders fährt, aber dadurch zum Teil auch schon, je nachdem, woher der Laufweg ist, im noch weiteren Ausland einen anderen Weg nimmt. Das heißt, die Koordination ist deutlich internationaler und ja nochmal deutlich zahlenbasierter, was wir eigentlich an Kapazitäten schaffen müssen.
Ja, jetzt möchten wir natürlich auch so ein paar unbequemere Fragen vielleicht stellen, die sich unsere Hörerinnen und Hörer auch stellen, beziehungsweise alle, die schon einmal mit einem Schienenersatzverkehr unterwegs waren. Schienenersatzverkehr hat oft ja nicht den allerbesten Ruf. So Fahrzeiten dauern länger, manchmal wissen die FahrerInnen nicht, wo es lang geht. Kannst du dazu was sagen? Wie kann sowas sein?
Ja, es ist natürlich so, dass wir da doch ein wahnsinniges Brett erstmal aufbauen und das für den Fahrgast absolut eine Herausforderung ist. Ich glaube, das kann man tatsächlich generell über die Generalsanierung sagen. Das sind schmerzhafte 5 Monate für Fahrgäste, für Güterverkehrs- und Fernverkehrsunternehmen, die aber am Ende des Tages natürlich die Besserung der Strecke mit sich bringen, aber einen langen Weg dahin bedeuten. Und gerade für die Fahrgäste ist es natürlich so, dass gerade die Fahrzeitverlängerung dann war ein wesentlicher Faktor ist. Wir haben ja für die Generalsanierungen auch auf einer gesetzlichen Basis einen hochwertigen Ersatzverkehr. Das heißt, wir haben unsere Busse mit GPS zum Beispiel ausgestattet, um bessere Prognosen zu haben, wann kommt der Bus, also die Fahrtanzeige an den Haltestellen, dass die Auskunftsmedien da gut funktionieren. Wir haben aber auch sowas, was der Fahrgast jetzt im ersten Moment gar nicht so spüren kann. Wir haben eine automatische Fahrgastzählung in den Bussen. Das heißt, wenn wir sehen, eine bestimmte Linie ist montagmorgens immer überfüllt oder hat generell eine zu hohe Auslastung, dann können wir auf Dispositionsbusse zurückgreifen und dann nochmal wirklich verstärkend eingreifen und Verstärkerbusse losschicken, um dem Fahrgast zumindest ja da ein bisschen mehr Kapazitäten und ein angenehmeres Fahrterlebnis zu ermöglichen. Das sind mehr die Medien, quasi über die wir da steuern können, neben Dingen wie Barrierefreiheit, auch in den Bussen eben eine sehr hohe Qualität zu schaffen in den Auskunftsmedien. Das ist wirklich das A und O und da ist es natürlich auch unser Anspruch, ein gutes Produkt zu entwickeln. Wir müssen aber auch da ehrlich sagen, jede Strecke hat eine gewisse Besonderheit und braucht so eine kleine Lernkurve. Das heißt, die ersten 1-2 Wochen kann es auch mal ein bisschen ruckeln. Da sind wir im Hintergrund tatsächlich wahnsinnig aktiv und schauen, wo haben wir noch Herausforderungen, um die dann auch zu beheben.
Ja, es klingt, als würdet ihr euch sehr gut drum kümmern. Vielleicht trotzdem nochmal zu den BusfahrerInnen, die zum Teil nicht wissen, wo es lang geht. Fragt man sich einfach als Fahrgast so, wie kann das denn sein?
Die Busse ja, haben ja auch Navigationssysteme an Bord, aber in dem Moment, wo jemand mal sagt, okay, ich nutze halt mal heute, weil vielleicht viel Verkehr ist, mein Handy als Auskunftsmedium und das ist nicht richtig hinterlegt, dass der Bus da gerade nicht langfahren kann, steckt da im Zweifel relativ schnell in der Straße, wo ein Auto noch durchfahren kann, aber ein Bus nicht mehr. Also da ist es total wichtig, dass die Fahrer da auch eine schnelle Lernkurve haben, beziehungsweise wird denen auch von Anfang an beigebracht, dass sie bitte nur die offiziellen Medien nutzen dürfen. Wir haben große Unternehmen, die das sich da auf die Ausschreibungen beworben haben, die auch Fahrer aus zum Teil dem Ausland rekrutiert haben, um das zu schaffen. Das heißt, es ist auch so, dass die Fahrer nicht alle Deutsch sprechen. Sind viele auch, wissen wir, parallel in Kursen, um die Sprache auch zu lernen. Aber wir wollen natürlich auch nicht den regionalen Markt gleichzeitig kannibalisieren und da alle Busunternehmen auf ein Projekt holen und dann die Busunternehmen danach wieder fallen lassen, weil sie eben auch die Kriterien der Ausschreibung schaffen müssen, sondern das Konzept der Generalsanierung des Ersatzverkehrs dazu ist wirklich, dass sie von einer Generalsanierung zur nächsten auch weiterziehen. Das heißt, welche, die jetzt im ersten Halbjahr in Bayern sind, könnten im zweiten in einer ganz anderen Region Deutschlands sein.
Vielleicht nochmal zu dem Thema mit den überfüllten Bussen. Du hattest es ja schon gemeint, dass ihr auch so Prognosen macht oder auch so Fahrgastzählungen. Ist ja schon ein relativ interessantes Thema, sich überhaupt mal zu denken, okay, wie viele Leute steigen da jetzt ein? Habt ihr auch irgendwie mitberechnet, dass vielleicht ein gewisser Prozentsatz aufs Auto umsteigt oder wie geht ihr da vor?
Da ist die Zusammenarbeit mit der BEG als Aufgabenträger und den Nahverkehrsunternehmen eben essentiell, weil es die letztendlich natürlich die sind, die heutige Fahrgastzahlen kennen, die immer wieder Erhebungen und Statistiken machen, nicht nur für den regulären Verkehr, sondern auch für Feste. Wir haben ja zum Beispiel im zweiten Halbjahr Straubing das Gäuboden-Volksfest, wo wir auch extra Verkehr quasi aufbauen müssen. Müssen wir natürlich auch wissen, wie gut besucht ist das Volksfest. Das heißt, wir brauchen erstmal die Zahlendatenbasis von Aufgabenträgern und den EVUs. Und die haben natürlich auch gute Erfahrungswerte zum, ja, schon zum Teil auch ehrlich gesagt einen Abschlag. Wobei auch bei den Generalsanierungen der Abschlag, das hat sich jetzt auch herausgestellt, gar nicht so hoch sein oder nicht so hoch ist, nicht sein muss, sondern er ist nicht so hoch. Das heißt, wir können mehr Fahrgäste am Nahverkehr, der natürlich im Ersatzverkehr in dem Moment ist, halten und was sehr, sehr schön ist.
Was machen die Fahrgäste zum Beispiel mit den Fahrrädern? Gepäck oder auch mit Hunden jetzt beim Schienenersatzverkehr?
Genau, wir haben auf unserer Website relativ ausführliche Fragen und Antworten aufgeführt. Bei Fahrrädern ist es zum Beispiel so, dass die in der Mitnahme nicht ermöglicht werden können. Im Bus selber ist im Zweifel nicht ausreichend Platz. Und die Hänger mitzunehmen auf allen Bussen ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, der so in der Logistik gar nicht darstellbar wäre. Dann natürlich das und Entladen der Räder. Das heißt, Fahrräder gehen zum Beispiel leider nicht. Gepäck ist natürlich kein Problem.
Wie sieht es mit genügend Sitzplätzen im Schienenersatzverkehr aus?
Genau, also wir haben uns inzwischen ganz gut eingeschwungen. Und natürlich kann es mal sein, dass ein Fahrgast auch stehen muss. Wir haben aber inzwischen eine ganz gute Basis, dass eigentlich zu den meisten Zeiten für alle Sitzplätze vorhanden sind. Natürlich kommt es gerade an einem Vormittag, wo Schüler und Arbeitnehmer auf dem Weg in die Arbeit sind, mal zu einem Peak. Da muss man dann auch mal stehen und das natürlich auch die Fahrer zu entsprechenden Geschwindigkeiten angehalten.
Die Generalsanierung in Bayern hat ja Anfang Februar begonnen. Wie läuft's so?
Wir sind bisher tatsächlich sehr zufrieden. Die Konzepte funktionieren. Natürlich hatten wir noch an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Feinschliff, aber man kann da wirklich von einem Feinschliff sprechen. Und wir mussten keine größeren Brocken mehr aus dem Weg räumen, was uns natürlich total gefreut hat und uns auch einen guten Rückenwind für die kommenden Generalsanierungen gibt, dass wir da mit unserer Arbeit auf einem guten Weg sind.
Sehr gut. Zu den Konzepten, die ihr entwickelt, gibt es da Vorgaben, wie das Konzept auszusehen hat? Also konntet ihr da kreativ sein, auf die Bedürfnisse der Fahrgäste auch zu hören?
Wir können, haben ein Stück weit Freiheiten. Wir können natürlich nicht auf jeden Wunsch eingehen. Das heißt, wir haben natürlich bestimmte Vorgaben in der Linienführung, dass ein Bus fahren kann, dass die Wendemöglichkeiten ausreichend vorhanden sind. Also was ist dabei zu berücksichtigen? Was wir schon uns zum Beispiel anschauen, und das ist aber weniger, ich sag mal, ein Stück weit der Fahrgastwunsch, sondern mehr die Fahrgastsicherheit, die wir dann im Kopf haben, dass wir, wenn wir zum Beispiel große Baueinrichtungsflächen an den Bahnhöfen haben, da jetzt nicht in unmittelbarer Nähe den Ersatzverkehr haben, weil an einer Baueinrichtungsfläche natürlich im Zweifel auch mal relativ viel Lkw-Verkehr ist und ein Lkw ist immer eine Gefahr für den Fußgänger. Das heißt im Zweifel auch unsere Fahrgäste. Und da haben wir natürlich dann schon geschaut, dass wir eher die Haltestelle ein Stück verlagern und weg vom Bahnhof bringen, in vielleicht eher den Ortskern. Das heißt, der ein oder andere Fahrgast hat vielleicht sogar einen kürzeren Weg zum Ersatzverkehr, als er es früher zur Bahn hatte. Das war aber auch unter anderem aus den Aspekten der Sicherheit hinaus oder eben wo auch eine Haltemöglichkeit für die Busse überhaupt vorhanden ist.
Wir haben schon ein bisschen über die Eisenbahnverkehrsunternehmen gesprochen, die eben sonst auf der Strecke unterwegs sind. Was machen denn deren Mitarbeitenden, wenn jetzt keine Züge fahren?
Ja, das ist natürlich genau die Herausforderung. Das betrifft vor allem im Wesentlichen den Nahverkehr. Der Fernverkehr wird ja umgeleitet, zumindest ja, zum Großteil. Und im Nahverkehr ist es tatsächlich so, dass ein Teil als Reisendenlenker im Einsatz ist, sind zum Beispiel unter anderem in Nürnberg zu finden am Bahnhof. Das heißt, steht den Fahrgästen für Fragen, wie es funktioniert, welche Linie wohin fährt, ob Gepäck mitgenommen werden kann, all sowas zur Verfügung. Aber ja, natürlich ist das auch für die betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen schon auch jetzt eine schwierige Zeit von diesen 5 Monaten.
Du meintest, so jede Strecke, die generell saniert wird, hat so ihre Spezialität. Gibt es da irgendwie einen Korridor, der beim Thema Ersatzverkehr besonders herausfordernd ist?
Ja, also da kann man zum Beispiel den Korridor Obertraubling-Passau jetzt nennen, wo wir kurz vor Passau die Löwenwand haben. Das ist eine Stützwand, die saniert werden muss im Rahmen der Generalsanierung. Also auf der Schiene wird saniert, aber es bedeutet, dass die B8 gesperrt werden muss. Und dadurch haben wir jetzt noch eine Fahrzeitverlängerung an der Stelle und müssen uns natürlich mit den Kommunen, Verkehrsbehörden etc. eng abstimmen, wie die neuen Routen aussehen durch diese gesperrte Straße. Das bringt so ein bisschen nochmal natürlich dann die Besonderheit an der Stelle mit sich. Ja.
Und bist du selbst manchmal draußen unterwegs, um zu testen, ob eure Konzepte funktionieren?
Das haben wir natürlich am Anfang schon auch gemacht, genau. Waren auch gerade an den großen Knotenpunkten, haben wir uns natürlich eng auch mit den Kollegen ausgetauscht, auch mit den Kollegen vom Bahnhofsmanagement, dass wir ja nicht immer selber überall sein müssen, sondern wir haben ja auch Kollegen vor Ort. Aber wir wissen auch, dass genau die Eisenbahnverkehrsunternehmen auch viel draußen waren, die BEG als Aufgabenträger. Also wir haben uns in den ersten 1-2 Wochen da schon sehr stark abgewechselt, dass jeder mal rausschaut, sich einen Eindruck quasi abholt und das in unsere gemeinsamen Gesprächsrunden wieder einfließen lassen, ja.
Eine Kollegin hat dich als Schlüsselfigur für Akzeptanz und Umsetzbarkeit der Generalsanierung bezeichnet. Trifft's das?
Ich glaube nicht, dass ich die einzige Schlüsselfigur bin.
Aber die Schlüsselfigur.
Schlüsselbund. Ich bin aber schon mit meinem Team natürlich die Kontaktperson, sage ich mal, für alle betroffenen Unternehmen. Und dass wir da uns anhören, welche Sorgen und Ängste gibt's noch, welche Fragen die aufnehmen, versuchen Lösungen zu finden. Das heißt, ja, ich sag mal, den Kollegen vom Bau ein Stück weit den Rücken, sag mal, frei zu halten und ja, gute Konzepte zu schaffen, ohne die es natürlich nicht funktioniert. Und da gehörte zum Beispiel auch dazu, dass wir bei Obertraubling-Passau die Eingleisigkeit dann durchgeboxt haben, dass eben, ja, gute 2 Monate noch gefahren werden kann zwischen Plattling und Passau und der Bau ein bisschen zurückstecken muss, um sicherzustellen, dass wir allen Güterverkehr fahren können, ja.
Bauen und Betrieb miteinander zu vereinbaren, das scheint die große Challenge zu sein.
Ja, ich glaube, das kann man auch bei der Bahn insgesamt als Challenge bezeichnen. Ja. Wir brauchen eine Sanierung vom Schienennetz und gleichzeitig wollen wir natürlich unsere Fahrgäste und Güter und Waren weiter transportieren. Den Spagat gilt es immer zu lösen, genau.
Du hast schon gemeint, ihr habt einen relativ weit im Voraus zu planen. Für welchen Korridor bereitet ihr derzeit den Ersatzverkehr vor?
Den Ersatzverkehr für Obertraubling-Passau und für Rosenheim-Salzburg. Verkehrskonzepte sind wir schon bei 29, wo dann Würzburg-Treuchtlingen ansteht.
Und wie schaffst du es so als Schnittstelle, immer alles im Blick zu haben und nie den Überblick zu verlieren? Hast du da einen Tipp?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, Projektmanagement ist mein Steckenpferd. Wir haben natürlich Projektpläne, wir haben ja die Aufgabenlisten der wichtigsten und heikelsten Themen derzeit, die wir nachverfolgen. Aber ja, es ist natürlich schon ein Balanceakt, alles im Griff zu haben und auch zu wissen, wie wir priorisieren müssen.
Christine, ich habe noch 3 Begriffe für dich. Darfst mir erzählen, was dir dazu einfällt? Erster Begriff ist Bundesnetzagentur.
Ja, man kann eigentlich sagen, die Bundesnetzagentur ist unsere Art Kontrollinstanz in Deutschland, dass Fahren und Bauen sich eine Waage hält und für uns im Fahrplan natürlich auch, dass wir unsere Regeln einhalten. wer zum Beispiel wann fahren darf. Da gibt es genaue Regelwerke, Richtlinien und dass wir die einhalten, dafür haben wir in Deutschland die Bundesnetzagentur.
Weiter Begriff Diplomatie.
Ich glaube, das ist tatsächlich Teil unseres Jobs, diplomatisch zu sein, diplomatische Lösungen zu finden, aber auch mal ehrlich zu sagen, wenn das jetzt die finale Lösung ist und die vielleicht immer noch nicht allen schmeckt.
Und dritter Begriff, Zeitdruck.
Kann kommen, kann vorkommen, gilt es natürlich durch gutes Projektmanagement zu vermeiden. Beispiel für Nürnberg-Regensburg haben wir immer gesagt, wir müssen vor Weihnachten die großen Themen geklärt haben, um am Ende nicht in Zeitdruck zu kommen und das hat sich bewährt.
Sehr gut. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Christine.
Danke sehr.
Herzlichen Dank an euch.
Und wir dürfen schon mal ankündigen, dass wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen haben, die weitere Einblicke geben, was hinter diesem Mammutprojekt Generalsanierung in Bayern alles steckt, wie alles so funktioniert. Wir freuen uns drauf.
Bis zum nächsten Mal, Andrea.
Bis zum nächsten Mal.